Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Man sagt ja eigentlich immer, Katzen gehen ja immer aus zwei Gründen. A, sind die so wunderbar süß und zweitens haben die ganz tolles Fell und drittens vielleicht noch ein dritter Grund, sind die ja so fotogen. Christoph, lass uns mal so anfangen. Lieblingskatze, gibt's das für dich?
Ui, alle.
Eins, zwei, viele.
Nein, der Gepard, glaube ich.
Weil?
Die haben eine so faszinierende Art, wenn sie anfangen zu jagen, beziehungsweise das ganze Gehabe eigentlich des Tiers ist unheimlich spannend. Die brauchen recht lange, bis sie mal aufgewärmt sind und dann irgendwo mal anfangen zu jagen. Und wenn du sie dann mal rennen siehst, was recht schnell dann auch wieder vorbei ist, das ist brutal. Das ist einfach faszinierend.
Wir werden die einzelnen Katzen noch durchmachen. Christoph Tänzer, okay. Du bist Fotograf. Du hast dich spezialisiert auf, das kann man so sagen, Wildlife in Afrika.
Ja.
Was dich daran fasziniert, was für dich ein gutes Bild ausmacht und wo vielleicht nicht immer nur süße Katzen zum Einsatz kommen. Das besprechen wir diese Woche. Du bist zu Gast in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Der Fotograf Christoph Tänzer ist zu Gast. Christoph, am Anfang ist bei uns ein bisschen Kreativität und Fantasie gefragt. Mhm. Wir haben uns drei total verrückte, aber natürlich hochkreative Aktivitäten ausgedacht, von denen wir hoffen, dass irgendwas dabei ist, was dir gefallen könnte. Okay. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Christoph Tänzer. Erste Möglichkeit, ein Tag Safari an einem Ort deiner Wahl.
Ui.
Wenn du es frei wählen dürftest.
Wenn ich es frei wählen dürfte. Dann würde ich mit Sicherheit wieder in den Dschungel von Uganda zurückgehen.
Weil?
Aus der Begegnung, die ich da hatte, denn daraus resultierte eigentlich alles, was ich jetzt über die letzten Jahre gemacht habe.
Was hast du erlebt?
Ein 250 Kilo Silberrücken direkt vor mir.
Was heißt direkt?
Das heißt, dass dieses Tier urplötzlich auf mich zugerannt gekommen ist und dann in einem Abstand von etwa 1 bis 1,5 Meter vor mir stand und anfing zu posen. Und das war so beeindruckend für mich, dass mich das recht lange beschäftigt hat und dann eigentlich zu dem Resultat der Fotografie geführt hat.
Hast du, Uganda kann man glaube ich so Walking-Safaris machen, war das so eine, also dass ihr mit einer kleinen Gruppe und einem Guide losgelaufen seid oder in was für einer Situation war das?
Also in dem Fall bin ich wirklich mit einer Gruppe und einem Guide unterwegs gewesen. Normalerweise, wenn ich jetzt in den Ländern unterwegs bin, dann habe ich einen Guide und bin alleine. Aber da ist es so gewesen, dass ich mit einer Gruppe unterwegs gewesen bin und wir sind nach 6 Stunden morgens um 5 Uhr, 6 Uhr losgegangen und dann auf 1200 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, nach 6 Stunden haben wir sie dann gefunden, beziehungsweise die Spotter haben uns dann hingeleitet, wo die Gruppe dann gewesen ist. Und ja, das war einfach unheimlich faszinierend.
Aber sorgt so ein Guide nicht in dem Moment dafür, also so, dass man dem Tier nicht zu nahe kommt und dass eigentlich sowas gar nicht erst passiert, dass so ein Tier, also 1,5 Meter, 250 Kilo, das ist ja, ja, sagen wir mal so, Grenze der Komfortzone, mal vorsichtig ausgedrückt.
Also ich glaube, in dem Moment, zu der Zeit, da habe ich wahrscheinlich ähnlich gedacht, heute, wenn ich nach der Erfahrung, die ich habe, sind die recht entspannt. Weil solange du dich zum Beispiel bei Gorillas nicht zwischen den Nachwuchs und den Erwachsenen stellst, passiert eigentlich nicht allzu viel. Oder sollte eigentlich nicht viel passieren.
Damals schon eine Kamera dabei gehabt?
Ja.
Und gibt es davon ein Foto oder war dann manchmal hat man ja so...
Es gibt von dem Augenblick kein Foto, weil ich einfach wirklich da so nervös gewesen bin, dass ich es nicht hingekriegt habe, auf den Auslöser zu drücken. Aber es gibt 2 Fotos von der Reise, die auf einem ist auch dieser besagte Silberrücken dann drauf. Das habe ich dann noch geschafft, ja.
Zweite Möglichkeit, eine Woche in einem Hyde zusammen mit Sir David Attenborough.
Das ist ich weiß nicht, ob er das, ob er das schafft, eine Woche in dem High zu sein. Also ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen.
Was ist er mittlerweile? Ich glaube, über 90. Ne? Ja,
aber ich glaube, den würde ich, es wäre einfach spannend, mit ihm mal zu sprechen. Also das ist sicherlich etwas, was unheimlich interessant ist, mit diesem Menschen zu sprechen, mit der Erfahrung, die er hat.
Hast du ihn jemals mal live gesehen, erlebt? Oder
nein,
so?
Noch nicht. Vielleicht habe ich mal das Glück, mal sehen. Vielleicht ist er so lange oder ist er uns so lange noch erhalten. Mal gucken.
Wer das nicht weiß, das ist der BBC-Naturfilmer seit 50 Jahren, 60 Jahren.
Ich denke, ja.
Hyde für dich anstrengend oder hast du Geduld? Also Hyde, diese Unterstände, wo man im Zweifelsfall auf irgendeine besondere Tierart wartet?
Ja, wir sind nicht unbedingt immer in Hyde. Also dadurch, dass wir halt auch ziemlich beweglich sein müssen, ist es, dass wir recht viel vom Auto aus arbeiten. Es ist einfach so. Oder eben zu Fuß unterwegs sind. Also das machen wir auch. Ja, Geduld habe ich lernen müssen. Auf die harte Art.
Weil das nicht etwas ist, was du von vornherein mitbringst?
Nein, weil ich glaube auch über die letzten Jahre, ich bin recht ruhig geworden durch diese Sachen, weil es wirklich, es passiert manchmal einen Tag lang nichts oder zwei Tage lang nichts. Oder man fotografiert und guckt sich dann die Bilder an und sagt, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Und es ist so viel, was da zusammenhängt, das Licht, einfach die Tageszeit eben mit dem Licht. Dann die Position, wo wir uns befinden, die Position, wo die Tiere sind. Und das muss man hart lernen.
Dritte Möglichkeit, ein Jahr lang keine Kamera in die Hand nehmen.
Nee. Das schaffe ich nicht.
Das ist schon so wichtig auch, dass es immer wieder ein Bedürfnis ist.
Ja, weil ich natürlich auch, klar mache ich zu Hause einfach im Privaten auch noch Fotos, aber es ist so, es ist mein Werkzeug und ich muss damit trainieren, ich muss damit arbeiten. Ich überlege mir natürlich auch immer wieder irgendwo, ob ich noch andere Möglichkeiten nutzen kann oder ob ich neue Möglichkeiten nutzen möchte. Und ich versuche mich natürlich auch immer wieder weiter zu verbessern. Man lernt einfach nie aus, das ist so.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, einen Tag Safari an einem Ort deiner Wahl, eine Woche im Hyde mit David Attenborough, oder das Jahr ohne Kamera, als Sabbatical sozusagen?
Als Sabbatical? Nee, das ist keine
Option. Das ist kein Sabbatical.
Nein, ich glaube, die Eins, wieder zurück nach Uganda.
Gibt es sowas für dich wie das beste Tiererlebnis ever, mal jenseits von dem Gorilla-Erlebnis, was ja so eine Art Erweckung oder wie immer man das nennen will, aber gibt es jenseits davon so Ereignisse, wo du sagst, das ist für mich, keine Ahnung, Top 5 oder so?
Eine unheimliche Menge an Ereignissen, aber ich glaube, eine recht lustige Geschichte war nachts in der Kalahari. Da habe ich in meinem Zelt gelegen und wir hatten neben meinem Zelt einen Baum, wo wir den Mülleimer aufgehängt haben. Also Mülleimer, in dem Sinne war es eine Plastiktüte. Und ich bin nachts aufgewacht, weil man muss wissen, in der Kalahari nachts ist es extrem kalt. Also zwischen -3 oder -6 und -3 Grad. Und ich bin aufgewacht, weil ich irgendwie ein bisschen verschnupft war. Und dann habe ich ein Geräusch gehört. Und das Spannende ist, zumindest rede ich mir das immer ein oder glaube ich das, dass man Größen hören kann. Wenn man eine gewisse Zeit in der Wildnis unterwegs ist, dann nimmt man einfach die Dinge anders wahr.
Da hast du so ein Gefühl dafür, was ist da sozusagen genau, für ein Schatten dahinter?
Genau. Kommt da jetzt gleich ein Stachelschwein oder ist es etwas größer? Und ich habe dann gehorcht und habe dann gedacht, oh, das ist groß. Denn man hörte dann das Rascheln vom Mülleimer oder von der Plastiktüte.
Und die am Baum hang.
Die am Baum hing, genau. Und du hast wirklich gehört, wie dieses Tier sich auf den Baum gestreckt hat oder sich hochbegeben hat. Und dann assoziierst du natürlich irgendwo, okay, das ist ein bisschen größer. Und ich habe dann irgendwann, habe ich genießt und du hörtest noch so ein bisschen Gegrummel und dann lief das Tier weg. Also das konntest du ganz klar hören. So, und am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden und habe das meinem Guide und Freund Lucky erzählt und habe gesagt, du Lucky, irgendwas war da in der Nacht. Und dann lief er um mein Zelt rum und guckte und sagte, du, das verstehe ich nicht, sagt er. Da sind, also hier, das war ein Löwe, sagt er erstmal. Und dann hat er gesagt, du, ich verstehe das nicht. Die Spuren, da waren zwei oder hier ist er gerannt. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe genießt. Und dann guckt er mich an und lacht aus vollstem Halse wirklich und sagt, ja, dann hast du ihn verjagt. Und er sagte dann auch, also er hat noch gehört, wie dieses Tier vorbeigelaufen ist und irgendwelche Grunzlaute oder Gegrummel von sich gegeben hat. Und offensichtlich war es dann wirklich so, dass mein Niesen diesen Löwen an meinem Zelt verjagt hat. Und,
was ja auch was Gutes sein kann. Also man fragt sich ja auch, wenn so ein Meter neben so einem Löwen irgendwie schlafen will oder so.
Ja, das ist kein Problem. Solange das Zelt zu ist, ist alles gut.
Ist das tatsächlich so?
Das ist so, ja. Also es ist wirklich so, dass wir haben so viele Regeln, die wir wirklich einhalten müssen. Und eine Regel ist, gehst du in das Zelt rein, machst du den Reißverschluss zu. Gehst du aus dem Zelt raus, machst du den Reißverschluss zu. Und du guckst halt wirklich immer, dass dieser Reißverschluss zu ist. Denn normal ist es so, es geht kein Tier in dein Zelt rein. Also es passiert nicht, dass ein Löwe auf einmal irgendwo die Zeltwand kaputt reißt und reingeht. Das wird nicht passieren. Aber es ist so, wenn die natürlich eine Möglichkeit haben, in das Zelt reinzugehen, dann werden die das auch tun, ja.
Also das heißt auch sowas wie Angst oder so spielt eigentlich für dich keine Rolle?
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keine Angst habe. Denn wir haben wirklich Situationen gehabt, die waren schon recht haarig. Aber ich bezeichne das meist nicht als Angst, sondern als Respekt. Ich habe unheimlich viel Respekt vor diesen Tieren. Und ich glaube nach wie vor daran, wenn man gewisse Regeln einfach beachtet und sich wirklich so verhält, dann kann man die Möglichkeit, dass etwas passiert, extrem reduzieren. Und es ist ja auch immer so, es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht auch um das Tier. Also wenn ich zum Beispiel in Botswana, wenn es einen Vorfall mit einem Tier geben würde, dann ist da die Hölle los. Also dann,
weil du es im Zweifelsfall Offiziellen erklären musst und.
Absolut, absolut. Und du hast einfach so viele Regeln, wie du dich verhältst. Und für mich ist zum Beispiel ein wirklich schöner Gedanke oder eine Sache, die ich mit mir eigentlich immer rumführe, ist, ich bin in ihrem Gebiet. Ich habe da nichts zu sagen. Ich muss mich nach dem richten, was da um mich herum passiert. Und wenn du offen bist für sowas, dann kannst du recht gut gefährliche Situationen vermeiden.
Was heißt denn haarig, wenn du das so sagst?
Wenn ein 45 Jahre alter, ich weiß nicht wie viel Tonnen schwerer Elefant auf dein Auto zugerannt kommt, weil er gerade irgendwo das Gefühl hat, er fühlt sich davon gestört, und dann um das Auto herumschleicht, so in einem Abstand von einem Meter, dann ist das schon extrem beeindruckend. Oder wenn dich nachts jemand durch das Zelt anstößt.
Stups.
Ja, genau. Und ungefähr 10 Minuten später, du merkst, dass eine Gruppe von Hyänen dir fast das Camp auseinandernimmt. Das sind dann so Geschichten, die sind im Nachhinein betrachtet einfach schön.
Jetzt sind ja die Situationen, wenn die so nachts passieren oder auch so gefährliche Situationen, nicht unbedingt die besten Bilder machen.
Nein.
Was ist denn für dich eine Erinnerung oder ein Ereignis, wo du wirklich sagen kannst, ah, da ist mir ein Bild gelungen oder geglückt, das ich beeindruckend finde oder wie ich es vielleicht mir auch geplant habe oder erwünscht habe?
Also zu dem Planen vielleicht, es ist recht schwierig, ein Bild zu planen. Du kannst den Katzen nicht sagen oder den Elefanten, so, jetzt stell dich mal so hin oder dass du dem Löwen noch die Mähne frisierst. Das wird nicht funktionieren. Es ist so, für mich ist ein perfektes oder ein gutes Bild, wenn ich eine Geschichte abbilden kann. Und zwar das, was ich erlebe, das, was ich da reingeben kann, was ich natürlich über die Wochen eigentlich sehe oder studiere. Also wenn wir zum Beispiel mit Löwenrudeln unterwegs sind, dann ist das wirklich über Wochen. Und wenn ich dann die Charakter sehe und die Charakter abbilden kann und natürlich, wenn ich, wie bei meiner Ausstellung im letzten Jahr in Zürich, dann Leute habe, die einfach sagen, sie können das genau nachempfinden, sie können da eintauchen, das ist so schön. Das ist so die Motivation und das ist ein perfektes Foto.
Das heißt sowas wie, keine Ahnung, wenn du bei einem Löwenrudel siehst, die eine Löwin ist die Anführerin und die ist sozusagen die Jagd anführt und du hast sie dann in so einem stalkenden Modus, wenn sie die Truppe anführt oder so. Also wenn das Bild diese Geschichte erzählt, dann wäre es gut.
Also ich kann dir sicherlich ein Beispiel rauspicken. Es gibt ein Porträt von einem Löwen, was ich gemacht habe. Das ist ein junger Löwe, der ist circa anderthalb Jahre alt. Und dieses Tier ist mir von Anfang an aufgefallen. Und nicht nur dadurch, er hat eine abgerissene Schwanzspitze. Also das ist zum Beispiel durch eine Infektion oder durch das Spielen mit den Artgenossen passiert. Und dieses Tier hat mich irgendwie über die Wochen wirklich magisch angezogen, weil er einfach so einen speziellen Charakter gehabt hat, wie er sich in dem Rudel oder in dem Rudel bewegt hat oder verhalten hat. Und dann auch außerhalb. Also er war immer so ein bisschen Außenseiter. Und ich habe ein Bild von ihm gemacht, da war ich glaube, 2 Meter von ihm entfernt, wo er genau in die Kamera guckt. Und du siehst in diesem Gesicht oder du siehst in diesem Bild den kompletten Charakter. Und das ist etwas, wo ich dann sage so, ja, das ist geglückt.
Du denkst nicht darüber nach, dass dem Löwen jetzt noch 2 Schritte fehlen und er wäre sozusagen bei dir.
Nein. Also du hast so viele unterschiedliche Situationen, das kannst du nicht, sondern du musst so schnell reagieren. Mhm. Und du musst auch deinen Bildaufbau zum Beispiel wenn du Glück hast, ist er da. Der Moment ergibt sich einfach. Ich habe ein Bild zum Beispiel von einem Geparden in der Masai Mara. In Kenia, genau. Und den haben wir 4 Stunden sind wir dem hinterhergefahren. Und es war brutal heiß. Und das Tier, du konntest auch sehen irgendwo, dass das Tier natürlich der Hitze auch ausgesetzt war und dementsprechend teilweise dann immer Pausen gemacht hat. Und irgendwann setzt sich dieser Gepard auf einen kleinen Hügel, beziehungsweise hat sich erstmal hingelegt und dann hat er sich aufgerichtet. Und ich gucke durch den Sucher, beziehungsweise habe das vorher schon gesehen und sehe dann vor ihm einen etwas helleren Streifen von Gras und dahinter eine Elefantenherde. Und dieses Bild ist wirklich wie bestellt gewesen. Das kann ich nicht anders sagen, weil ich habe nur durch meine Kamera geguckt, habe ausgerichtet, genau mittig und habe gedacht so, jau.
Sagt der Fotograf Christoph Tänzer. Ist viel in Afrika unterwegs, vor allen Dingen um Wildlife zu fotografieren. Diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk. Und dann lass uns gleich einmal drauf gucken, warum es denn gerade die Tiere in Afrika besonders gibt. Es gibt ja weltweit auch andere Tiere, die vielleicht noch faszinierend sind.
Das stimmt.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Das heißt, wenn wir bei dir über Afrika reden, Masai Mara hast du ja erwähnt, das ist sozusagen der Nordteil der Serengeti auf kenianischer Seite. Also Kenia, Tansania kennt man mal, Südafrika, Namibia, Botswana. Das Sambia, Simbabwe, das sind auch so die Länder, in denen du am ehesten unterwegs bist.
Ja, und dann eben Uganda.
Wenn du sagst, wir sind unterwegs, hast du vorhin ein paar Mal gesagt, das ist ein Zweierteam, also du und Guide, oder wie seid ihr unterwegs?
Genau, das ist immer ein Zweierteam. Ich bin auf einen lokalen Guide angewiesen und vor allen Dingen, wenn die da aufgewachsen sind, so wie mein Freund Lucky zum Beispiel, der etwas Besseres zum Lernen. Und einfach wenn man neugierig ist, gibt's nicht.
Geht ihr euch zwischendurch nicht mal, du hast gesagt, ihr seid Wochen unterwegs, da geht man sich doch menschlich auch einfach mal auf den Keks.
Ja, wir haben manchmal so Situationen, wo wir dann einfach nicht miteinander reden. Also nicht, weil wir
jetzt reden wir nicht mehr miteinander.
Genau, nicht so, nein. Es ist eher so, dass Ich glaube, der Respekt, den wir voreinander haben über die Jahre jetzt, der ist ja auch gewachsen. Oder einfach, klar war das am Anfang irgendwie so, oh Gott, zwei Kulturen treffen aufeinander. Und
das heißt, wo kommt Lucky her?
Lucky kommt aus Botswana, der ist Bayeyi oder vom Stamm der Bayeyi. Und der kommt aus dem Norden des Okavango-Deltas. Und ja, wir haben sicherlich schon mal so Tage, wo der eine nicht so gut gelaunt ist oder der andere nicht so gut gelaunt ist. Aber das ist, man muss da durch. Und letztendlich irgendwo, er ist ein so wunderbarer Mensch und einfach lustiger Mensch auch. Und das geht. Aber das ist natürlich auch etwas, was mit den Projekten oder mit dem Job, wenn ich es mal so lapidar sage, kommt. Ja, du musst einfach loslassen und dich auf neue Sachen einlassen können. Ansonsten wird es, glaube ich, recht schwierig.
Arbeitssprache ist Englisch dann für euch?
Ja, aber er bringt mir zwischendrin auch noch Zwana bei und das ist nicht so ganz so einfach, aber ich bin dabei, natürlich auch diverse Sprachen mir anzueignen, aber da brauche ich, glaube ich,
noch. Aber Lucky ist nicht sein echter Name, das ist mehr ein Guide-Name.
Den Namen Lucky hat er, weil er Anfang 2000 von einem Krokodil aus dem Zelt gezogen wurde. Und das.
So viel zum Thema, die Tiere gehen nicht ins Zelt.
Da war er vor dem Zelt.
Okay.
Beziehungsweise er hatte das Zelt, glaube ich, sogar auf. Nein, es ist so, dass er wirklich von einem Krokodil ins Wasser gezogen wurde und dem Ganzen entwischt ist, aber extrem schwer verletzt war und auch ein Jahr gebraucht hat, bis er dann wieder seine Arbeit weiterführen konnte. Und deswegen heißt er Lucky.
Ist das, ich frage das deshalb, weil hast du das Gefühl, es ist trotzdem sowas wie, keine Ahnung, das hat, könnte ja was haben von Kulturkolonialismus. Ne? Jetzt kommen wir als Weiße und wollen schöne Bilder machen und nutzen Local Guides, damit die uns schöne Bilder ermöglichen. Ist das ein Gedanke, der mitfährt auf diesen Reisen für dich?
Nicht mehr. Denn ich glaube, ich bin so in dem drin, einfach mit der Kultur, auch durch meine Frau zum Beispiel. Meine Frau ist Afrikanerin, dass ich schon glaube, dass ich unterscheiden kann irgendwo oder unterscheide irgendwie so, ich komme jetzt dahin und jetzt macht ihr mal alle schön, sondern es ist eher so, ich lasse mich auf alles ein und ich bin da auch nicht der, der die Ansagen macht, das ist ganz klar, sondern der Guide macht die Ansage. Und das andere ist, wenn man mit den Jungs aus Botswana zum Beispiel spricht, die haben alle einen so wunderbare Verbundenheit zu der Natur und ein Stolz, was sie da haben, dass sie das auch zeigen möchten. Und sie haben auch Interesse daran, das weiterzugeben und dir zu vermitteln, wenn du dich drauf einlässt.
Ja, und also wenn du auch echtes Interesse wahrscheinlich
hast. Ja, genau, ne? Genau. Und natürlich, es ist, Afrika ist so schön, weil Afrika ist nie schwarz-weiß. Afrika ist extrem, hat extrem viele Graustufen, einfach wie bestimmte Sachen gehandelt werden, wie bestimmte Sachen sind. Und wie gesagt, wenn du dich drauf einlässt, was da ist, dann kriegst du so unglaublich viel zurück.
Hast du eher das Gefühl, es ist das Erlebnis als solches, das dich antreibt, oder das Ergebnis? Also ist es wichtig, tolle Bilder mitzubringen, oder könntest du jetzt nach, keine Ahnung, 6 Wochen Safari auch nach Hause kommen und sagen, ja, ich habe nicht die Wahnsinnsbilder noch machen können, aber es war trotzdem toll, weil das Erlebnis gut ist?
Oder nein, ist also die Bilder sind immer dabei. Die Bilder kann ich einfach nicht ausblenden. Das habe ich am Anfang ja auch schon gesagt. Ja. Nein, aber natürlich, es spielt alles eine Rolle. Es ist das, was du da erlebst, die Menschen, die du da kennenlernst, was dann zurückkommt auch. Also ich habe zum Beispiel mit den Guides bin ich immer in Kontakt. Also das ist zum Beispiel etwas, wo die sich dann auch wieder extrem freuen, wenn man zeigt, dass man die Bilder eben auch zeigt oder die Geschichten erzählt, weil es ist immer für sie dann auch was, du erzählst von ihrem Land. Hm. So, und das ist für sie unheimlich wichtig.
Ist Katzen für dich mit das Spannendste? Also weil jetzt kann man sagen, Elefanten kann man, keine Ahnung, an vielen Stellen in Afrika wahrscheinlich sehen. Es gäbe andere Weltregionen, wo man andere Tiere sehen könnte, aber es sind so die afrikanischen Katzen am meisten?
Also die afrikanischen Katzen haben natürlich eine unheimliche oder strahlen eine unheimliche Faszination aus und die habe ich auch seit Kindheit. Aber ich würde mich jetzt nicht komplett auf Katzen reduzieren, wenn ich das kann. Nein, für mich sind alle Tiere spannend auf ihre eigene Art und Weise. Also zum Beispiel Schimpansen ist ein Thema, das werde ich noch bearbeiten. Das fasziniert mich und Erdmännchen zum Beispiel, wenn man mit denen unterwegs ist, das ist einfach so faszinierend, weil diese Tiere in ihrem Sozialverhalten auch einfach so unterschiedlich sind. Und ich glaube, das macht's aus, wirklich zu beobachten, wie reagiert das Tier oder wie verhalten sie sich untereinander, was haben sie für eine soziale Interaktion. Das ist eigentlich so das Spannende.
Als du dieses Gorilla-Erlebnis hattest und dann gemerkt hast, okay, das schlägt nochmal irgendwie eine Seite in mir an, die in meinem normalen Alltag vielleicht bislang gar keinen Platz hat. Wie lange hat es gedauert, bis du wirklich die Entscheidung für dich getroffen hast, okay, ich schmeiß meinen alten Job hin, ich mach das nicht mehr?
Sehr lange. Also sowas geht nicht von heute auf morgen. Das wäre Wahnsinn, wenn man sowas macht. Es hat wirklich lange gedauert, weil ich mir natürlich auch überlegt habe, okay, wo stehe ich jetzt? Was habe ich erreicht? Was kann ich noch erreichen? Es sind, vielleicht ist das auch so eine Art, wenn man dann so in die 40er reinkommt. Ich weiß es nicht. Aber es war wirklich, ich habe nach dem Erlebnis, da kann ich mich genau noch dran erinnern, wirklich die Wochen, die ich danach noch in Uganda war und dann auch, als ich wiedergekommen bin, habe ich wirklich dran geknuspert. Das hat mich so umgeworfen innerlich, dass ich dann mir wirklich überlegt habe, okay, ist das eine Option? Willst du das machen? Und das kam dann immer mehr Schritt für Schritt wirklich zu überlegen, okay, kannst du das machen? Willst du das machen? Erfüllt dich das? Du hast ja nur auch, ich meine, jeder muss seine Miete zahlen etc.
Du hast einen ganz guten Job gehabt, du warst Creative Director bei...
In einer IT-Firma, ja. Also ich habe einen Management-Job gehabt und Teams aufgebaut und da ist natürlich die Überlegung, okay, machst du das jetzt und gehst du da voll rein? Und ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der, wenn ich etwas gemacht habe, das komplett gemacht habe. Und ja, das hat gedauert. Also das war wirklich nicht von heute auf morgen und irgendwann habe ich dann gesagt so, hey, komm, ich mach's jetzt einfach.
Hat sich das Leben für dich danach groß verändern müssen? Also im Sinne von, ja, Lebensstandard zurückfahren oder ging es dann doch irgendwie so, dass du heute auch sagst, ich kann eigentlich ganz gut so mehr oder weniger wie vorher davon leben?
Nein, es ist was anderes, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und jeden Monat deinen Scheck bekommst. Das ist so. Aber es ist wie mit allem im Leben, glaube ich, es geht mal auf, es geht mal ab. Aber wenn man etwas wirklich machen möchte und davon überzeugt ist und ich glaube, wenn man auch die Ausdauer und die Power hat, dann läuft's.
Du hast gerade schon ein paar Sachen angedeutet. Wenn du das nochmal für dich in ein Wort fassen müsstest, jenseits von das Bild erzählt eine Geschichte. Also das Bild ist gut dann, wenn es eine Geschichte erzählt. Und was muss es sonst noch? Ist es dann egal, wenn es die Geschichte erzählt oder gibt es so... Keine Ahnung, hast du eine gewisse Vorliebe für ein gewisses Licht oder irgendwie sowas?
Ja, es ist mit Sicherheit die Stimmung, die du rüberbringst. Das hat viel mit dem Licht zu tun. Also meistens ist es wirklich so, dann, wenn du tagsüber unterwegs bist, das Licht ist so grell.
Das heißt, du kannst eigentlich nur morgens und abends fotografieren.
Ja, also es gibt eigentlich, wenn man es wirklich hart nimmt, insgesamt 2,5 bis 3 Stunden, wo du fotografieren kannst. Der Rest ist extrem schwierig. Aber es geht natürlich auch da. Es kommt dann immer darauf an, ob du nochmal eine Wolke zwischendrin hast oder so. Die Stimmung, die Situation und was noch? Ja, natürlich der Ausschnitt. Also ich schneide zum Beispiel meine Bilder nicht. Ich fotografiere wirklich so.
Also du schneidest in der Kamera sozusagen schon zu.
Ja, nee, gar nicht.
Nein, im Sinne von, so wie das Bild gemacht wird, ist schon der...
Genau. Also das Arrangement, wie du etwas hast und beziehungsweise der Ausschnitt, den du hast. und natürlich dann so Details von Tiefenschärfe zum Beispiel, oder ob du noch wie in dem Fall von dem Geparden in der Masai Mara in Kenia, dass du eben zum Beispiel wirklich das Glück hast, dass du verschiedene Schattierungen hast und dann eben diese Elefantenherde im Hintergrund noch. Also
kannst du für dich sagen, oder ist es wirklich abhängig von der Situation, was dich mehr reizt? Also ist es manchmal, keine Ahnung, das Auge ist scharf und dahinter kommt nur Unschärfe, also es ist dieser eine Moment, der scharf ist, oder würdest du sagen, naja, es kommt wirklich auf die Situation an, ob das Bild mal ganz durchgängig scharf ist oder so viel wie möglich? Kannst du das für dich sagen? Um so ein bisschen, was für eine Ästhetik steckt da für dich drin? Dein Ziel, so ein bisschen die Frage.
Also für mich ist immer extrem wichtig, dass ich wirklich klar einfach das Tier greife oder ein bisschen der Charaktereigenschaft oder ein bisschen von der Charaktereigenschaft, zum Beispiel jetzt bei den Großkatzen. Bei dem Flusspferd ist es natürlich, wenn man es sieht oder 2 Stunden mit ihm unterwegs ist, ist es ein bisschen schwierig, oder bei einem Elefanten dann die Charaktereigenschaft irgendwo auszumachen. Aber wenn man wirklich Tage mit den Löwen unterwegs ist, das rauszubringen oder wirklich, wie soll ich das erklären? Fotografie ist für mich etwas, es ist ein Momentabdruck und der muss so klar wie möglich sein. Und du musst das Wesentliche rausholen. Das ist so das, was ich mache.
Das wäre für dich auch der Grund, warum Fotografie für dich zum Beispiel Filmaufnahmen schlagen würde, warum du das reizvoller findest.
Ich filme auch, also das mache ich auch, aber es ist, du kannst mit der Fotografie diesen Moment so unfassbar gut festhalten und die komplette Situation eben, war es heiß, war es kalt, wie hat sich das Tier gefühlt? Und ja, da würde ich sagen, ist Fotografie dann noch ein bisschen konkreter.
Gab es mal eine Situation, wo du gemerkt hast, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, in der Kalahari ist es, also in der Wüste, auch gerne mal unter Null nachts, wo du gemerkt hast, boah, nee, jetzt ist Ende meiner Komfortzone erreicht, also bei aller Liebe zu Safari und bei aller Liebe zu Tieren und so weiter und so fort?
Das habe ich mehrfach gehabt. Also das habe ich recht häufig gehabt, vor allen Dingen am Anfang. Also heute ist es nicht mehr so. Ja, klar, wenn die Kamera auf einmal aufgibt, und du zum Beispiel dein Equipment nicht bekommst, also das habe ich auch schon gehabt, dass ich 2 Tage auf meine Objektive warten musste und dann hängst du da und kannst nichts machen. Oder uns ist einmal fast das Auto abgebrannt und das durch einen Kurzschluss. Und
ihr hättet auch den Zündschlüssel nicht wegschmeißen dürfen.
Und das sind einfach so Sachen. Ja, du kommst extrem an deine Grenzen. Und das, was du vorhin erwähnt hast, du hockst, oder mit meinen Guides zum Beispiel, du hockst wirklich 12 Stunden aufeinander. Und das musst du aushalten.
Hast du was zu lesen dabei dann, um dich auch mal abzulenken? Oder keine
Nein,
Ahnung.
Ich bin immer...
Ein iPad mit Serien?
Nein, keine Geräusche. Nein, ich bin immer fokussiert. Ich bin wirklich, wenn ich im Busch bin, bin ich 100% permanent auf das fokussiert, was um mich herum ist. Auf der einen Seite, weil ich das machen muss, vor allen Dingen nachts und abends. Denn ich möchte ja vermeiden, dass mir irgendetwas passiert. Und auf der anderen Seite, du Situationen oder du wartest auf Situationen. Und ich habe das so oft schon gehabt, wenn du dabei bist, deine Kamera wegzulegen, dann passiert's. Und das möchte ich natürlich, dass mir das nicht mehr so oft passiert.
Nie mehr die Kamera weglegen.
Wie es am Anfang gewesen ist. Nein, also wenn ich das so zusammenfasse, ja, und ja, du musst immer aus deiner Komfortzone raus, das geht gar nicht anders.
Gibt es sowas, das ist eine Debatte, die man mit den großen BBC-Dokus zum Beispiel auch immer führt, sowas wie ein ökologisches Gewissen? Also man stilisiert ja jetzt eine Natur in ihrer Schönheit, in der vielleicht auch Unerreichbarkeit und so weiter. Gleichzeitig muss man aber darunter fliegen, man muss mit dem Auto da durchfahren. Also man hat ja vorsichtig ausgedrückt einen CO2-Fußabdruck, um das überhaupt zu erzeugen.
Das ist so, und es sind auch Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Also ich bin dann nicht so gnadenlos, dass ich sage irgendwie so, ach ja, ist mir ja egal. Sondern natürlich ist das etwas, dass ich dann wirklich geballt da unten bin und für eine lange Zeit und nicht irgendwelches Hopping mache oder so. Und das andere ist, ja, du wirst automatisch, wenn du anfängst, dich mit der Natur auseinanderzusetzen, mit den Tieren auseinanderzusetzen, mit den Kulturen auseinanderzusetzen und auch mit den Problemen, die es da unten gibt, kommst du automatisch dazu, dass du sagst, okay, ich möchte in der Art und Weise, wie ich das kann, auch zeigen, was da passiert, beziehungsweise irgendwo ein Bewusstsein schaffen. Lass uns das so sagen. Denn ich habe mich ganz bewusst dafür entschlossen, zu zeigen, was ich als wunderschön empfinde. Denn ich glaube, man kann Menschen mit schönen Dingen eher erreichen, als wenn man ihnen permanent aufzeigt, guck, da gibt es ein Problem, da gibt es ein Problem. Und so vielleicht die Connection zu bekommen. Aber natürlich, das ist permanent ein Thema. Also vor allen Dingen, wenn du da unten bist und mit den Leuten sprichst, es ist immer ein Thema. Oder wenn du feststellst, wenn du nach 2 Jahren in eine Gegend wiederkommst und wir haben das gehabt, dass es so viel Wasser in der Regenzeit gab, dass Dörfer einfach überschwemmt wurden. Und dann wird dir gesagt, okay, das haben wir 10 Jahre nicht gehabt. Und du siehst dann die Auswirkungen, ja, du beschäftigst dich damit und es ist definitiv ein Thema, ja.
Gibt es Orte für dich, von denen du sagst, jenseits von zurück nach Uganda, die stehen eigentlich so auf einer, also wenn du dir eine Wunschliste backen dürftest?
Ui, es sind so viele.
Top 3.
Top 3. Also die Serengeti mit Sicherheit. Dann Manapools.
Serengeti
in
Tansania.
Ja, einfach, ich glaube, das ist eher so der Vibe, den ich aus den Dokumentationen in meiner Kindheit mitbekommen habe. Mal gucken, wie es da im Moment aussieht.
Das heißt, du warst noch nicht in der Serengeti?
Ich war noch nicht in der Serengeti, nein. Das ist etwas, was ich unheimlich gerne noch machen möchte. Und dann gibt es zum Beispiel in Simbabwe Manapools. Das ist ein Ort, wo du auch noch immer irgendwo Wildhunde zum Beispiel hast und Löwenrudel oder auch Sambia. Also in Sambia sind so viele Orte, die ich mir noch gerne angucken möchte. Ich werde sie jetzt nicht alle benennen. Aber nein, es gibt so viele Orte.
Wie viele Wochen im Jahr bist du sozusagen auf Fotosafari?
Also ich bin wirklich dann einen Monat da unten. Also mindestens einen Monat. Es ist jetzt noch etwas geplant, dann in den nächsten Jahren, muss ich eigentlich sagen, was ein bisschen länger dauert, weil ich da so eine Projektidee noch habe, die ich umsetzen möchte. Aber du kannst gar nicht irgendwo eine Woche da sein und irgendetwas Vernünftiges nach Hause bringen. Das geht nicht.
Sagt Christoph Tänzer. Ist Fotograf, hat sich spezialisiert auf Wildlife in Afrika und gibt noch einige Orte sozusagen auf deiner Wunschliste, die du dir angucken kannst oder magst, und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze hören natürlich bei uns auf der Homepage als Stream deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr den Podcast herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.